Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du tatsächlich uns das Leben gibst, das sich wirklich lohnt. Dafür hast du dich nicht verschont, dafür bist du ans Kreuz von Golgatha gegangen, damit wir Vergebung der Sünden haben dürfen. Du bist auferstanden, wir dürfen durch dich das ewige Leben haben. Und das ist so ein großes Vorrecht. Wir danken dir auch für dein Wort, wo du uns gegeben hast, wo uns immer wieder Nahrung gibt auf dem Weg mit dir, wo uns stärkt in unserem Leben hier auf der Erde. Und ja, wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Und das ist auch unser Anliegen, dass dein Wort viel Frucht in uns bringt und dass wir durch dich auch viel Frucht hier in dieser Welt bringen, zu deiner Ehre und Verherrlichung. Rede du jetzt auch durch die Predigt zu uns. Amen. Wir kommen heute zum Abschluss der Reihe über den ersten Thessalonicher Brief und schauen uns die Verse aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 bis 28 an. Paulus beendet den ersten Thessalonicher Brief mit einem wunderbaren Segenswunsch und den schauen wir miteinander an. 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 bis 28. Da schreibt Paulus: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit einem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ein wunderbarer Segenswunsch, den Paulus hier am Ende vom Brief ausspricht. Er beginnt diesen Wunsch mit den Worten: Der Gott des Friedens aber. Gott ist ein Gott des Friedens. Warum? Er ist deshalb ein Gott des Friedens, weil er uns durch den Glauben an Jesus Christus Frieden mit Gott ermöglicht hat. Wir, die wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn angenommen haben, wir stehen nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Wir sind nicht länger Feinde Gottes. Auf uns wartet nicht das ewige Gericht Gottes, sondern weil wir Vergebung von Jesus Christus haben, haben wir Frieden mit Gott. Wir stehen nicht länger unter dem Verdammungsurteil Gottes, sondern wir haben Vergebung unserer Sünden, wir haben Frieden mit Gott. Aber wir haben nicht nur Frieden mit Gott in dem Sinne, dass wir Vergebung unserer Sünden haben dürfen, sondern durch den Frieden mit Gott ist auch eine Ruhe in unser Leben gekommen, eine innere Ruhe, ein innerer Friede. Da müssen wir mal in die Welt schauen und sehen, wie viele Menschen haben keine innere Ruhe, sondern die sind umgetrieben von verschiedenen Dingen. Auch religiöse Menschen. Schauen wir uns mal Esoteriker an. Esoteriker, die haben ja auch irgendeine Religiosität. Aber was treibt sie an? Sie treibt an die ständige Suche nach einem inneren Frieden. Und da tun sie alles Mögliche machen, um irgendwie inneren Frieden zu bekommen, das innere Gleichgewicht zu finden. Aber das findet man nur durch den Glauben an Jesus Christus. Oder schauen wir die Muslims an, oder die Hindus, oder die Zeugen Jehovas. Alle treibt die Frage an: Was kann ich tun, damit ich Gott gefalle? Wie kann ich Gott zufriedenstellen? Und da tut man alles Mögliche dafür, nur damit man Gott in irgendeiner Weise zufriedenstellen kann, um Frieden mit Gott zu haben. Und wir? Wir dürfen die Vergebung der Sünden haben. Wir wissen, wir haben Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Und deshalb dürfen wir Gott danken. Wir dürfen geprägt sein von Dankbarkeit. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen den lebendigen Gott als unseren Vater kennen. Und das ist ein riesengroßes Vorrecht, das wir als Gläubiger haben dürfen. Wir haben Frieden mit Gott. Wir müssen Gott nicht in irgendeiner Weise zufriedenstellen, sondern wir gefallen Gott deshalb, weil wir Jesus Christus haben. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt könnte man sich in einem zweiten Schritt überlegen, ja, wenn Gott mit uns, so wie wir sind, zufrieden ist, ist das schon praktisch, da kann man sich zu Hause aufs Sofa legen und denken, wow, Christian ist schon bequem, Gott ist zufrieden mit uns. Ich habe ja Vergebung der Sünden, ich habe Frieden mit Gott und jetzt kann ich das Leben einfach so genießen. Aber ganz genau so habe ich es ja nicht gesagt, dass Gott einfach so, wie wir sind, mit uns zufrieden ist, sondern ich habe gesagt, Gott ist deshalb mit uns zufrieden, weil wir Jesus Christus haben. Nicht, weil wir so sind, wie wir sind, ist Gott mit uns zufrieden, sondern weil wir Jesus haben, weil wir Jesus als unseren Retter und Herrn kennen, weil Jesus in uns wohnt. Deshalb hat Gott Freude an uns. Jesus, er in uns macht es aus, dass wir Gott gefallen. Nicht wir so, wie wir sind, sondern Jesus in uns. Und jetzt geht es im Leben von uns Gläubigen von daher auch darum, dass Jesus in unserem Leben zum Zug kommt. Oder so wie der Manuel das in der Gottesdiensteinleitung gesagt hat, dass die Frucht vom Heiligen Geist in uns wächst. Es kommt darauf an, dass Jesus in unserem Leben zum Zug kommt. Und genau das drückt der Paulus hier auch in dem Segenswunsch aus. Er sagt nämlich, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Also wenn Gott in uns durch und durch heiligt, das bedeutet es, dass Jesus in unserem Leben zum Zug kommt. Und was passiert genau, wenn jetzt Jesus uns durch und durch heiligt, also von oben bis unten in unserem Leben uns durchdringt? Was passiert dann? Dann passiert Folgendes: Wenn Jesus uns durch und durch durchdringt, dann werden wir von unserem Wesen immer mehr gottähnlich. Weil Jesus uns ja immer mehr durchdringt, werden wir Gott immer ähnlicher. Mit anderen Worten, wir können die Heiligkeit Gottes, wir können das Wesen Gottes in der Welt widerspiegeln. Heilig sein, wie Gott heilig ist. Und dieses Potenzial steckt in uns Gläubigen. Weil Jesus in uns wohnt, können wir Gottes Heiligkeit, Gottes Wesen immer mehr in dieser Welt ausstrahlen. Jetzt meine Frage an dich. Ist es dir ein Anliegen, Gottes Wesen, Gottes Heiligkeit in dieser Welt auszustrahlen? Eigentlich ist es eine falsche Frage, die ich gestellt habe. Das ist gar nicht eine Frage, ob es dir ein Anliegen ist oder nicht. Als Gläubige sind wir dazu berufen. Das ist unsere Berufung. In 1. Petrus 1, Vers 16, da steht nämlich geschrieben, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben, wenn er unser Herr ist, da ist das unsere Berufung, Gottes Wesen in diese Welt auszustrahlen, heilig zu sein, ob wir das Anliegen haben oder nicht. Das ist unsere Berufung, heilig zu sein. Und jetzt die große Frage, wie genau machen wir das, heilig leben? Wahrscheinlich kennt jeder von uns schon so Situationen in seinem Leben, wo man sich vorgenommen hat, ja, das ist mir ein Anliegen, ich will heiliger leben. Und dann hat man sich vorgenommen, treuer, stille Zeit zu machen. am Morgen treuer zu sein in der Bibel lese und dann Zeit zu nehmen im Gebet, nicht nur 2-3 Minuten, sondern ein bisschen intensiver und so. Und dann hat man das probiert und tatsächlich, es hat auch geklappt, die ersten paar Tage. Und dann ist es wieder anders geworden. Oder man hat sich vorgenommen, weniger Zeit zu verschwenden mit dem Fernsehen und mit dem Internet und so. Und ja, man hat es versucht, aber dann war da wieder so ein interessanter Link, wieder auf was anderes und dann hat man sich durchgeklickt und so. Und bei YouTube gibt es ja auch so Verlinkungen und so. Und schon ist es passiert, dass man so viel Zeit wieder unnütz verbracht hat. Oder man hat sich vorgenommen, ja, Gott soll ja auch mein Mundwerk ein bisschen heiligen. Ja, und dann hat man sich das vorgenommen, auf Gott wohlgefälliger Art zu reden, auch zu Hause, den Kindern gegenüber, den Eltern gegenüber, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder wo auch immer man ist. Und dann hat schon, ist es wieder passiert, dass der andere eben einen Kommentar losgelassen hat. Ja, und dann musste man einfach zurückgeben. Das ist einfach so gegangen. Und wenn man solche Erfahrungen macht, dann kann man sich fragen, ist es überhaupt möglich, solche Berufungen zu leben? Wir scheitern doch so oft. Und ist es möglich, unsere Berufung zu leben? Und wenn ja, wie genau? Ich kann euch trösten, es ist möglich, diese Berufung zu leben. Und ich habe auch einen guten Hinweis, wie das möglich ist. Nämlich, wir müssen einfach Sprüche 24, Vers 16 beherzigen. Weiß jemand, was da steht? Das ist ein ganz wichtiger Spruch, den solltet ihr auswendig lernen. Sprüche 24, Vers 16, da steht, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Ein ganz wichtiger Spruch für Gläubige. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Der Gerechte zeichnet sich nicht dadurch auf, dass er immer alles tiptop macht und absolut heilig lebt und überhaupt keine Fehler macht, sondern der zeichnet sich dadurch aus, dass er immer wieder aufsteht, dass er immer wieder sich aufrichten lässt und nicht liegen bleibt. Achten wir mal drauf, wenn wir fallen und dann resignieren und sagen, ah, bist halt ein geistlicher Versager, du kriegst es eh nicht gebacken und so. So können wir unsere Berufung nicht leben, sondern wir können unsere Berufung nur so leben, indem wir immer wieder neu aufstehen und danach streben, dass Jesus in unserem Leben viel Raum einnimmt. Dass wir nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus der Kraft von Jesus Christus. Und das ist mir ganz wichtig beim Aufstehen. Das Aufstehen, wenn wir gefallen sind, das müssen wir auch nicht aus eigener Kraft machen, sondern aus der Kraft Jesu Christi. Achtet mal drauf, was hier steht. Paulus schreibt, er heilige euch durch und durch. Nicht, ihr müsst euch selbst heiligen, sondern er heilige euch durch und durch. Und das ist ja das Schöne bei uns, dass wir zu Jesus gehen dürfen, auch als Gläubige, wenn wir gefallen sind, unsere Sünden bekennen und sagen, Herr, richte du mich wieder auf, stärke du mich. Und wenn wir jetzt sehen, wie dieser Segenswunsch weitergeht, er heilige euch durch und durch, da wird es noch schöner. Paulus schreibt hier, er möge unser ganzes Wesen heiligen, nämlich den Geist, die Seele und den Leib. Und er möge diese bewahren. Er möge ganzheitlich über uns wachen. Geist, Seele und Leib bewahren. Ein Leben in der Heiligung leben wir also dann, wenn Gott unseren Geist, man könnte auch sagen, wenn Gott unser geistliches Leben bewahrt und darüber wacht. Das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, wie viele Christen Heiligung verstehen. Viele Christen verstehen Heiligung folgendermaßen. Da Heiligung, das ist unsere Berufung, und jetzt muss ich über mein heiliges Leben erwachen. Und dann setzt man sich selbst zum Wächter über das Heiligungsleben und dann entdeckt man, oh, man fällt da, weil man ist ja sehr gut drin, man ist Wächter und dann sieht man sich selber, beobachtet sich selber und dann sieht man sehr gut, wenn man fällt und so. Und das ist ein bisschen blöd, weil da wacht man, überwacht man sich selbst und dann sieht man, man macht einen Fehler und dann macht man sich selbst ein schlechtes Gewissen und dann klagt man sich selbst an und so weiter. Das ist ein bisschen mühsam, oder? Gerade wenn man so sein Heiligungsleben erlebt, man ist Wächter, man fällt und dann schlechtes Gewissen und so weiter, ja, das ist nicht unbedingt ein freudiges Leben, das ist ein mühsames Leben. Und genau so soll Heiligung ja nicht funktionieren, sondern er möge über unseren Geist, über unser geistliches Leben wachen. Und wie machen wir das? Indem wir unser geistliches Leben Gott anbefehlen, im Gebet. Wenn wir gemerkt haben, ja, wir sind gefallen, da tun wir dann ins Gebet gehen und sagen, Herr Jesus, du siehst, wie mein geistliches Leben aussieht. Eigentlich ist es mir ein Wunsch, ein bisschen treuer, stille Zeit zu machen. Und mir ist es ein Anliegen, aus dem Wort Gottes, aus dem Gebet herauszuleben. Aber du siehst die viele Arbeit. Du siehst, wie das ist mit den Kindern des Tohu Wabohu, was da immer ist. Und du siehst, und, wie die Situation bei mir ist. Und jetzt befehle ich dir mein geistliches Leben an. Wach du über meinem geistlichen Leben. Stärke du mein geistliches Leben. Du siehst, das mit der Selbstdisziplin, das klappt nicht so gut. Aber du kannst mich stärken und du kannst mir die rechte Dinge geben, die ich brauche, um das geistliche Leben zu führen. Und achtet mal, das ist etwas ganz anderes, wenn wir unser geistliches Leben Gott anbefehlen oder wenn wir uns selbst zum Wächter übers geistliche Leben machen und uns ständig da irgendwelche schlechten Gewissen machen. Wir haben einen Helfer, wir haben Jesus Christus. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, wo uns tröstet, wo uns ermutigt und das wollen wir doch nutzen und wollen das geistliche Leben nicht von uns selber erwarten. Machen wir das doch so, wie der Paulus das hier macht. Befehlen wir das geistliche Leben Gott an. Er möge über euren Geist wachen. Und jetzt besteht der Mensch ja nicht nur aus Geist, sondern auch aus der Seele. Was ist das, die Seele? Gemeint ist hier das seelische Leben. Sprich, es geht hier um unser menschliches Innenleben, wo wir haben. Der Manuel hat in der Einleitung die Makrothymia erwähnt. Also Thymia, das ist das geistliche oder das innere seelische Leben, das Gefühlsleben, wo wir Menschen auch haben. Und da gibt es ja ganz verschiedene Gefühle, wo wir haben. Und nicht alle Gefühle sind gut. Wut, Groll, Bitterkeit, Zorn, das sind so Gefühle, die eben nicht so gut sind. Und dass wir das leben können, Makrothymia, dass wir die schlechten Gefühle auf die lange Bank schieben können und dem nicht Raum geben. Das braucht manchmal enorm viel Kraft. Oder wenn da so schwierige Menschen in unserer Umgebung sind und wir mit ihnen zurechtkommen müssen und dann denken wir so, jetzt musst du dich aber beherrschen. Wir dürfen unser seelisches Leben Gott anbefehlen und sagen, Herr, du siehst jetzt die Situation und eigentlich bin ich so wütend auf die Person und du siehst die Bitterkeit, die da ist, aber Herr, ich weiß, das ist nicht gut, aber ich kann es nicht anders, aber du kannst. Und jetzt befehle ich dir mein seelisches Leben an, bitte hilf du mir, der Person in rechter Weise zu begegnen. Oder manchmal in unserem seelischen Leben, gerade noch jüngere Leute, die in der Verliebtheitsphase drin sind, Das ist manchmal so, dass man ein Auge auf jemand geworfen hat, wo vielleicht nicht gläubig ist. Und man weiß, eigentlich ist das nicht gut, diese seelische Regung. Aber man ist einfach so verliebt, das kann man ja nicht unbedingt steuern und so. Das sind einfach die Gefühle da. Und da ist es auch gut, wenn man dann die Gefühle, die seelischen Regungen Gott anbefehlt und sagt, und Herr Jesus, führ du auch mein seelisches Leben. Du siehst, ich bin da verliebt, aber ja, das ist nicht gut, weil der andere nicht gläubig ist. Und bitte wach du über meinen Gefühlen und führ du mich in rechter Weise. Also, ihr seht, worum es geht. Wir befehlen unser seelisches Leben Gott an. Er möge über uns wachen und nicht wir müssen alles selbst im Griff haben und aus einer Eigendisziplin heraus leben. Und wo wir Gott unser inneres Leben anbefehlen, da wird es möglich, dass unser seelisches Leben geheiligt wird. Nicht, weil wir es selber im Griff haben, sondern weil Gott bei uns wirkt. Und wir Menschen, wir bestehen ja nicht nur aus Geist und Seele, sondern wir haben auch einen Körper. Und deshalb tut der Paulus auch beten, Gott möge auch euren Körper bewahren, drüber wachen. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass Gott unseren Körper gebrauchen möge. Oder anders gesagt, dass wir unseren Körper, unsere Zunge, unsere Hände, unsere Füße Gott anbefehlen und als Werkzeug zur Verfügung stellen. Dass unser Körper letztendlich Gott Frucht bringt. Dass unser Körper letztendlich dazu beiträgt, dass Menschen gerettet werden und seine Gemeinde gebaut werden möge. Und wir wollen nicht sagen, so jetzt musst du, sondern wir wollen das Gott anbefehlen. Weil manchmal sind wir mit unserem Körper auch schwach. Manchmal mögen wir einfach nicht. Und ja, wir müssen nicht aus eigener Kraft alles machen, sondern wir dürfen uns anbefehlen und sagen, Herr, hier bin ich mit meinen Schwachheiten und mit meinen Kräften, nimm du mich, gebrauch du mich. Und dann befehlen wir so auch unseren Körper Gott an. Also das ist was Entscheidendes im Christenleben, dass wir nicht über uns selbst aus eigener Kraft über uns selbst wachen und aus eigener Kraft leben, sondern dass wir uns Gott anbefehlen. Paulus spricht hier am Ende vom 1. Thessalonicher Brief seinen Zuhörern und Lesern einen wunderbaren Segenswunsch aus. Und das Schöne ist, er spricht nicht nur einen Segenswunsch aus, sondern gleichzeitig damit tut er auch einen göttlichen Zuspruch verknüpfen. Und das ist genial. Der Segenswunsch verbunden mit einem göttlichen Zuspruch. Und er lautet, treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Eine gewaltige Verheißung ist das. Und diese Verheißung bedeutet mit anderen Worten, wo wir uns Gott anbefehlen, wo es uns ein Anliegen ist, dass er uns durch und durch heiligt, wenn das unser Gebetsanliegen ist, dass er über unseren Geist, unsere Seele, unseren Körper wachen möge, da wird Gott es auch schenken, dass das Wirklichkeit wird, dass er uns durch und durch heiligt, dass er macht, dass unsere Berufung letztendlich erfüllt wird. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Er wird uns heiligen und er wird seine Heiligkeit in uns wohnen lassen, sodass wir sein Wesen in der Welt widerspiegeln können. Nicht, weil wir so gut sind und weil wir im Griff haben, weil wir besser wären wie andere, sondern deshalb, weil Gott selbst durch seinen Geist in uns und durch uns wirkt und uns verändert. Diesen Segenswunsch und Segenszuspruch hat er am Schluss Paulus am Schluss seines Briefes für die Thessalonicher. Und dann schreibt er weiter in Vers 25, Brüder, betet für uns. Paulus und seine beiden Mitverfasser, der Timotheus und der Silas, die waren keine Superchristen. Also, wenn man sie einfach menschlich mit uns vergleicht, waren sie vielleicht schon Superchristen. Aber sie selbst haben sich überhaupt nicht so gesehen, sondern sie haben gewusst, auch wir sind auf Gebet angewiesen. Der Paulus hat gewusst, ich bin auf Gebet angewiesen. Wenn es uns ein Anliegen ist, Frucht zu bringen, Gottes Heiligkeit, sein Wesen in der Welt wiederzuspiegeln, da sind wir alle, du und ich, wir als Gesamtgemeinde, auf Gebet angewiesen. Besonders auch das gemeinschaftliche Gebet. Paulus, Silas und Timotheus, die haben zusammen gebetet. Und dann haben sie die Gemeinde aufgefordert, betet, plural, in Gemeinschaft, betet auch für uns. Das ist was Wichtiges, was Entscheidendes, das gemeinschaftliche Gebet. Und wer verheiratet ist, ich ermutige euch, betet miteinander. Wahrscheinlich macht ihr sowieso, aber betet auch mal ein bisschen intensiver miteinander. Manchmal muss man sich einfach fragen, wann wäre es für uns eine gute Zeit, dass wir uns mal eine Viertelstunde zusammensetzen, um intensiver miteinander zu beten. Nicht nur, dass man vor dem Essen miteinander als Ehepaar betet, das kann auch manchmal vorkommen. Aber es ist einfach auch gut, wenn man ein bisschen eine intensivere Zeit hat. Und da muss man einfach vielleicht mal die Agenda schauen und den Tagesablauf analysieren. Ja, mit den Kindern ist es halt so ein bisschen kompliziert. Und schaut, wann ihr Möglichkeiten habt, um gemeinsam zu beten. Auf so einem Gebetskampf liegt ein großer Segen. Und wer nicht verheiratet ist, da kann man vielleicht mit jemand anders einfach eine Gebetspartnerschaft gründen oder eine Gebetsgruppe. Wo ich noch in der Schule war, da hatten wir einen Schülerbibelkreis, da haben wir uns einmal in der Woche getroffen zum Gebet und zum Bibellesen und ein paar gläubige Schüler zusammen, so um die 10 plus minus 10 waren wir, und das war etwas ganz Wertvolles. Und ganz besonders ist auch das Gemeindegebet enorm wichtig, wo wir uns gegenseitig ermutigen können, wo wir auch Anliegen von der Gemeinde mitnehmen können. Wir leben in einer herausfordernden Zeit. Und als Gläubige, da wollen wir nicht ein individualistisches Christenleben, sondern ein gemeinschaftliches. In der Bibel, da wird uns das immer wieder vor Augen geführt. Und das wollen wir doch auch mitnehmen. Wir wollen gemeinschaftlich leben, unser Leben mit dem Herrn Jesus. Nicht, dass nur der Herr Jesus uns als Individuum heiligt, sondern auch als Gemeinschaft und dass wir auf die Weise unsere Berufung leben. Der Paulus hat die Thessalonicher quasi ermutigt, werdet mit meine Gebetskämpfer. Und das ist für uns als Gemeinde auch etwas ganz wichtig, dass wir nicht nur zu Hause im stillen Kämmerlein beten. Das ist eine wertvolle Sache. Aber es ist auch eine ganz enorm wichtige Sache, dass wir miteinander Gebetskämpfer sind in der Gemeinde. Denn Gott hört Gebet. Ich komme zum Schluss der Predigt und damit auch zum Schluss der ganzen Predigtserie über den ersten Thessalonicher Brief. Und ich möchte einfach nur mit den Worten schließen, die Paulus am Ende schreibt: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für den wunderbaren Text, den wir jetzt miteinander anschauen können. Und es ist uns ein großes Anliegen, dass wir unser Leben, unser geistliches Leben nicht aus eigener Kraft leben, sondern aus deiner Kraft. Herr, wir bitten, dass du uns durch und durch heiligst, dass du über unserem Leben wachst, über unserem Geist, über unserem geistlichen Leben, über unserem seelischen Leben, aber auch über unserem Körper. Wir wollen uns dir anbefehlen und bitten, dass du uns brauchst, dass dein Wesen mehr und mehr ausgestrahlt werden darf in dieser Welt. Und wir bitten dich auch für uns, gerade auch für das Gebetsleben, dass wir zu Gebetskämpfern werden und du uns auf die Weise brauchen kannst, zum Segen in dieser Welt, dass noch viel Frucht für die Ewigkeit entstehen darf. Amen.